Hörsaal. 15 Minuten Forschung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörsaal, dem Wissenschaftspodcast der Universität Graz. Mein Name ist Gerhild Leliak, ich bin Pressereferentin an der Universität Graz und ich freue mich, dass heute Patrick Mellacher bei mir ist von unserem Schumpeter-Center. Willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Bei uns geht es heute auch um die Corona-Krise, wie schon das letzte Mal, nur dieses Mal um einen ganz speziellen Aspekt. Sie sind Ökonom und Simulationsexperte. Das heißt, wir sprechen heute über das Virus aus einer simulationstechnischen Perspektive. Wie kommt man als Ökonom und Simulationsexperte dazu, sich mit dem Coronavirus zu beschäftigen?
Ja, also in meiner Forschung spezialisiere ich mich auf die Entwicklung und Analyse sogenannter agentenbasierte Modelle. Das sind Computersimulationen, die sich durch eine besondere Flexibilität auszeichnen und so eben sehr gut dafür geeignet sind, komplexe Themen zu analysieren. Und ich beschäftige mich schon seit längerem mit Diffusionsprozessen, also mit der Frage, wie sich etwa Innovationen, soziale Normen und auch politische Ansichten ausbreiten. Und so war es natürlich naheliegend, dass ich mich auch mit der Frage beschäftige, wie sich Viren ausbreiten. Und meine Covid-Forschung hat im März 2020 begonnen. Zunächst einmal als Freizeitprojekt, in dem ich am Abend neben meiner Dissertation gearbeitet habe. Und irgendwann habe ich dann meinem Chef und Doktorvater Richard Spuren geschrieben, dass ich dieses Modell entwickle, in dem ich versuche, ökonomische und epidemiologische Auswirkungen von Covid-19 gleichzeitig zu analysieren. Und er hat mich dann sofort darin bestärkt, meine Dissertation zunächst einmal pausieren und weiter an Covid zu forschen. Ja, ich habe dann im Herbst 2020 auch einen Projektantrag für die FWF-Akutförderung entworfen, um diese Arbeit besser vertiefen zu können, wobei mir Christian Gerke, mein Co-Betreuer, auch geholfen hat und sich auch schnell bereit erklärt hat, so ein Projekt zu leiten. Und es dauert ja dann ziemlich lange, bis so ein Projekt begutachtet wird und wir mussten den Antrag dann auch noch einmal überarbeiten. Diese Zeit habe ich dann auch genutzt, um meine Covid-Forschung in drei großen Schienen auszubauen. Erstens einmal, wie schon angesprochen, diese integrierte Analyse, wo ich versuche, gleichzeitig ökonomische und gesundheitspolitische Aspekte gleichzeitig zu analysieren. Zweitens die politischen Aspekte der Covid-19-Krise in Bezug auf sogenannten Corona-Skeptizismus und Populismus. Und drittens eine Arbeit zu Covid-19-Mutationen, um die längerfristigen Aspekte der Krise etwas besser einschätzen zu können. Und im Herbst letzten Jahres wurde dann schließlich vom FWF beschlossen, das Projekt zu fördern. Und weil ich danach sehr rasch meine Dissertation fertiggestellt habe, konnte dieses Projekt nun starten und seitdem arbeite ich da.
Ja, das klingt ja sehr, sehr spannend, vor allem diese drei Schienen, die Sie da beschreiben. Wir haben heute leider nicht so viel Zeit, um über alles ausreichend zu sprechen. Deshalb konzentrieren wir uns auf den letzten von Ihnen genannten Aspekt. Und zwar geht es bei Ihnen auch eben um die Entwicklung des Schweregrads der Mutationen des SARS-CoV-2-Virus. Wir wissen ja alle, dass Omikron anders ist als die Varianten, die wir davor haben. Also es gibt in der Omikron-Welle weniger intensivmedizinisch betreute Patientinnen und Patienten. Allerdings ist diese Variante sehr, sehr ansteckend. Wie können Sie noch einmal, ich sage es nochmal, weil es mich so fasziniert, als Nicht-Virologe diesen Schweregrad im Voraus berechnen?
Im Sommer 2021, in dem ja manche bereits das Ende der Pandemie verkündet haben, wollte ich wissen, welche Auswirkungen so ein mutierendes Virus langfristig auf die Bevölkerung haben könnte. Und es war deshalb sehr wichtig, weil praktisch alle epidemiologischen Modelle zu Covid einfach davon ausgegangen sind, dass nach 18 Monaten dieser Impfstoff entwickelt ist und danach ist die Pandemie auf magische Art und Weise beendet. Und zum damaligen Zeitpunkt, also letzten Sommer, hat es noch sehr wenige Daten zu den Effekten von Covid-19-Mutationen wirklich gegeben, abgesehen davon, dass diese neuen Varianten sich stärker ausbreiten als die alten und dass die Impfstoffe etwas weniger effektiv sind. Und da ich es aber etwas genauer wissen wollte, habe ich mich in die Literatur über die Modellierung viraler Mutationen, also sprich einer theoretischen Modellierung, eingelesen und auf der anderen Seite auch über Fluchtmutationen bei Influenza-Viren im Speziellen, weil natürlich zu Covid-19 einfach zu wenig Literatur existiert hat. Und auf Basis dieses Wissens habe ich dann ein Modell entwickelt, in dem einerseits solche Fluchtmutationen vorkommen können und andererseits sich aber auch die Eigenschaften eines Virus, wie beispielsweise die Sterbewahrscheinlichkeit, verändern können. Und um eine Vorstellung darüber zu bekommen, wie sich diese Eigenschaften verändern werden, ist es wichtig, ein Grundprinzip der Evolution zu kennen, nämlich dass die Evolution jene Veränderungen begünstigt, die sich als vorteilhaft herausstellen, um Charles Darwin zu zitieren. Und im Falle von Viren sind jene Veränderungen vorteilhaft, natürlich aus der Sicht des Virus vorteilhaft, die dazu führen, dass das Virus sich stärker vermehren und stärker ausbreiten kann. Und hier kommt mein Wissen eben aus dem Bereich der epidemiologischen Modelle ins Spiel, mit dem ich schon davor quasi ein Jahr lang hauptberuflich beschäftigt habe. Und ob ein Virus oder eine Variante wächst und wenn ja, wie stark, wird dabei von der sogenannten effektiven Reproduktionszahl beschrieben, die anzeigt, wie viele Personen eine infizierte Person im Laufe ihrer Infektion zu einem gewissen Zeitpunkt durchschnittlich ansteckt. Diese effektive Reproduktionszahl hängt von intrinsischen und extrinsischen Faktoren ab.
Was wären jetzt zum Beispiel so intrinsische oder extrinsische Faktoren?
Also intrinsische Faktoren sind Faktoren, die quasi aus dem Virus selbst herauskommen. Das ist beispielsweise, wie infektiös das Virus ist und ab welchem Zeitpunkt infizierte Personen ansteckend werden, also selbst andere Personen anstecken können. Das ist die sogenannte Latenzzeit. Und extrinsische Faktoren sind quasi Faktoren außerhalb des Virus, beispielsweise die aus der Gesellschaft herauskommen, wie beispielsweise Social Distancing oder auch in der Bevölkerung bereits vorkommende Immunität bzw. Kreuzimmunität. Was ich nun in dem gerade publizierten Papier gemacht habe, ist, dass ich im ersten Schritt im Rahmen eines epidemiologischen Standardmodells, das auf Differentialgleichungen basiert, analytisch gezeigt habe, welche Charakteristika diese effektive Reproduktionszahl erhöhen und somit einen evolutionären Vorteil bieten. Und diese Analyse hat gezeigt, dass eine höhere Sterblichkeit, also ein höherer Schweregrad in diesem Sinne, in einer Variante die effektive Reproduktionszahl nicht zu deren Gunsten beeinflusst. Sprich, sie bietet keinen evolutionären Vorteil.
Das heißt, Omikron würde jetzt keinen evolutionären Vorteil dem Virus bieten. Also wir reden immer aus der Sicht des Virus heraus.
Wir reden immer genau aus der Sicht des Virus heraus. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Omikron hat natürlich viele verschiedene Charakteristika. Das, was Omikron diesen großen evolutionären Vorteil bietet, ist, dass es viele sogenannte Fluchtmutationen hat. Sprich, Omikron kann eine vergangene Immunität besser aushebeln. Laut meinem Modell, laut meiner Analyse, ist dieser geringere intrinsische Schweregrad, den man ja nur im Vergleich zu Delta sieht, nicht im Vergleich zum Wildtyp, im Vergleich zu Wildtyp ist Omikron schwerwiegender, ist das per se kein evolutionärer Vorteil, sondern bei Omikron geht es wirklich darum, um diese Fluchtmutationen. Das ist Omikrons quasi großer Vorteil. Was ich dann nach dieser analytischen Analyse gemacht habe, also mit den Differentialgleichungen, ist, dass ich dieses Modell wirklich implementiert habe als agentenbasiertes Modell. Wie gesagt, ich bin ein agentenbasierter Modellierer. Und dort zeigt sich, dass diese Sterblichkeit sich in beide Richtungen entwickeln kann. Und genau das hat man eben auch mit Covid-19 gesehen. Zunächst einmal ist die Sterblichkeit raufgegangen, diese intrinsische Sterblichkeit, und danach ist sie wieder runtergegangen. Dabei muss ich aber sagen, dass diese Analyse auch eine Einschränkung hat, nämlich, dass ich aufgrund der fehlenden Daten über einen möglichen Zusammenhang zwischen Schweregrad und anderen Faktoren annehme, dass diese Charakteristika sich voneinander unabhängig entwickeln können. Nun könnte es aber natürlich sein, dass der Schweregrad einer Infektion mit einem anderen Charakteristikum korreliert, also beispielsweise infektiösere Varianten auch quasi automatisch zu schwerwiegenderen Verläufen führen. Und in diesem Fall würde sich der intrinsische Schweregrad quasi als Nebenprodukt in die eine oder andere Richtung entwickeln. Klar ist aber auch noch ein weiterer Punkt, und der kommt bei Omikron ganz stark ins Spiel. Der ist, dass diese Simulationen zeigen, dass das Virus über den Durchschnitt der Infektionen hinweg gesehen in jedem Fall immer weniger tödlich wird, weil eine sogenannte Kreuzimmunität entwickelt wird durch vergangene Infektionen bzw. auch durch Impfungen, und so die Sterblichkeitsrate immer weiter sinkt.
Habe ich das richtig jetzt verstanden? Können wir erwarten, dass weitere Mutationen, die es ja gibt, weil ein Virus natürlicherweise immer mutiert, können wir erwarten, dass diese zukünftigen Mutationen weniger tödlich sein werden?
Wir können das über den Durchschnitt der Infektionen hinweg durchaus erwarten, ja, weil natürlich durch die vergangenen Infektionen und durch die Impfungen und so weiter ein gewisser Grad an Kreuzimmunität aufgebaut wird. Deshalb kann man davon ausgehen, dass Covid-19 im Laufe der Zeit im Durchschnitt immer weniger gefährlich wird.
Okay, also weniger gefährlich bedeutet weniger tödlich, aber jetzt nicht weniger ansteckend.
Ganz genau. Also weniger tödlich für den Durchschnitt. Aber noch einmal ganz klar, für eine Person, die nicht geimpft ist und auch nicht genesen ist, heißt es nicht, dass sie einfach abwarten kann und irgendwann einmal wird dann Covid-19 ungefährlich, sondern das hängt immer mit dieser Kreuzimmunität zusammen. Das heißt, Personen, die nicht immunisiert sind, die sind einem gewissen Glücksspiel natürlich ausgesetzt.
Also Menschen, die weder durch eine Infektion noch durch eine Impfung mit diesem Virus in Kontakt gekommen sind, haben weiterhin ein gewisses Risiko, das natürlich auch von der persönlichen Gesundheit dieser Person abhängt. Mich würde jetzt interessieren, was können wir dazu beitragen, dem Ganzen eine positive Richtung zu geben? Und können wir das überhaupt? Und müssen das alle machen? Oder reicht nur ein gewisser Prozentsatz? Wie sind diese Modelle oder Ihr Modell konkret vom Faktor Mensch abhängig?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage. Und zwar ist es so, dass epidemiologische Modelle historisch gesehen schon notorisch schlechteren sind, wirklich menschliche Verhaltensänderungen als Reaktion auf Infektionskrankheiten einzubeziehen. Und wir alle erinnern uns natürlich an den März 2020, als epidemiologische Modelle eine sehr rasche Ausbreitung des Virus und Überlastung der Intensivstationen vorhergesagt haben und diese Überlastung zum Glück nur sehr partiell eingetreten ist. Und ein sehr wichtiger Grund dafür war natürlich aber auch, dass Menschen auf Basis dieser Modellrechnungen entschieden haben, dass sie ihre Kontakte selbstständig einschränken wollen. Eigentlich stärker, als es modelliert war. Im Herbst 2020 ist man dann vom umgekehrten Problem gestanden, dass man diese Dynamik unterschätzt hat. Nun ist es so, dass die ökonomische Theorie über das menschliche Verhalten sagt, oder ganz klar eigentlich zeigt, dass in so einer Situation, in so einer Pandemiesituation, der Staat eingreifen kann und auch eingreifen muss, zum Wohle aller im Grunde genommen, ja, um die Situation aller zu verbessern. Aber natürlich kann man trotzdem als Individuum auch gewisse Aktionen ergreifen, um die Infektionskurve abzuflachen. Dazu zählen einfach die wichtigsten Maßnahmen, die bekannt sind. Zunächst einmal die Maske zu tragen, sie richtig zu tragen, sich zu impfen und auch natürlich unnötige Sozialkontakte zu vermeiden, indem man beispielsweise auf Online-Formate umwechselt, was wir ja jetzt auch gerade machen.
Also wir können alle etwas beitragen. Das ist immer wieder gut zu hören, immer wieder wichtig zu betonen, finde ich, weil natürlich viele Menschen schon sehr, sehr müde sind, auch über dieses Thema zu hören oder darüber zu sprechen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, immer wieder sich in Erinnerung zu rufen, dass wir alle etwas dazu beitragen können, dass die ganze Sache hoffentlich früher als später auf ein, sage ich mal, erträgliches Maß reduziert wird. Das wäre auch meine letzte Frage. Können Sie berechnen, wann ist denn die Pandemie zu Ende?
Nein, das ist natürlich nicht möglich. Wie bereits gesagt, es werden immer mehr Personen mindestens eine Form der Immunisierung durchlaufen, was dazu führt, dass das Virus statistisch gesehen eine immer geringere Gefahr darstellen wird. Und da können wir natürlich alle dabei helfen, indem wir uns selber impfen lassen, indem wir uns dann auch vor dem Herbst den neuen Booster holen werden. Und es ist natürlich so, dass es im Herbst, besonders im Herbst, wieder schwierig werden kann, wenn dann eine neue Infektionswelle sich aufbaut, möglicherweise kombiniert mit einer Influenza-Infektionswelle. Und aus diesem Grund ist es besonders wichtig, sich im bzw. vor dem Herbst gegen beide Viren zu impfen, einerseits gegen Covid und andererseits auch gegen Influenza.
Genau, das Letztere darf man auch nicht übersehen, ist ja auch immer noch unter uns, sag ich mal. Patrick Mellecher von unserem Schumpeter-Center, vom Schumpeter-Center der Uni Graz, herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
Vielen herzlichen Dank Ihnen auch.
Falls Sie jetzt noch Fragen rund um diese Thematik an unseren heutigen Gast, an Patrick Mellecher, dann schreiben Sie diese Fragen bitte an communication@uni-graz.at. Wir sammeln diese und leiten sie dann zur Beantwortung weiter. Und auch alle anderen Fragen, die Sie gerne unseren Forscherinnen und Forschern an dieser Stelle stellen möchten, schicken Sie bitte gerne auch an communication@uni-graz.at. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns natürlich auch immer. Mein Name ist Gerhard Leliak und ich freue mich, wenn wir uns demnächst im Hörsaal wieder hören.
Hörsaal. 15 Minuten Forschung.